Wir gehen zurück in die 1950er Jahre. Die Zeit ist geprägt von Wiederaufbau, fehlenden männlichen Arbeitskräften und vielen Trümmern, die der Krieg hinterlassen hat. In der Westpfalz gibt es einige Höfe, die bewirtschaftet werden müssen. Das bedeutet schwere körperliche Arbeit. Als sich bei einem dieser Höfe ein junger Mann anbietet und als Bernhard Priegern vorstellt, zögert der Besitzer nicht lange und stellt ihn ein, ohne zu wissen, wen er damit in sein Haus geholt hatte. Wer und was er war, das erfuhr der Westpfälzer Hofbesitzer erst später, durch die Polizei und durch die Schlagzeilen in den Zeitungen. Einer der gefährlichsten Verbrecher der Nachkriegszeit, der Mädchenmörder auf dem Fahrrad, stand dort. Die Zahl seiner Verbrechen ist kaum vorstellbar, die Art grausam und unbeschreiblich. Wer war Bernhard Priegern und wie wurde er zu der Bestie, wie ihn die Zeitungen nannten? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Alles Böse.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt meine geschätzte Kollegin Viktoria Fuchs.
Hallo.
Aus dem Content Development Team. Hallo Viktoria. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar Gabriele Kaiser ist bei uns. Hallo Frau Kaiser.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Und bevor ich jetzt zu Ihnen komme, frage ich die Vicky nochmal. Vicky, hast du Angst vor mir?
Also in der Regel nicht.
Ich frage nämlich deshalb, weil die Frau Kaiser hat ein Buch geschrieben, das heißt Hast du Angst vor mir? Ein denkwürdiger Sommer. Und wir wollen über das Buch reden, aber eigentlich wollen wir über was anderes mit ihr reden. Und zwar ist in diesem Buch, sage ich mal, irgendwo auch ein Fall drin versteckt, der sich in der Wirklichkeit abgespielt hat. Und darüber wollen wir heute mit Ihnen reden, Frau Kaiser. Was ist da passiert?
Ja, das war ein Serienmörder, der hat tatsächlich gegenüber von unserem Haus, wo ich aufgewachsen bin, gewohnt, bei Nachbarn, ein halbes Jahr lang. Hat er dort als Knecht sich verdingt und hat auch eine Knechtkammer bekommen. Es war damals so üblich, dass man für die Angestellten eben auch Zimmer zur Verfügung stellte. Er hat am Tisch mitgesessen und hat gegessen, er hat seine Wäsche gewaschen bekommen, also Familienanschluss. Das war allerdings vor meiner Geburt. Und meine Mutter, die lebte auf der anderen Seite, ein junges Mädchen damals. Und als man später herausfand, dass der eben ein Serienmörder war und auf junge Frauen und teilweise auch auf Kinder abgesehen hat, hätte man sich vorstellen können, dass meine Mutter ihm da auch aufgefallen wäre, weil sie direkt ins Beuteschema gepasst hätte.
Vielleicht erzählen Sie mal, wo Sie aus der Pfalz herkommen, Frau Kaiser.
Also das ist ein Hof, der heißt eigentlich Sonnenhof, ist in der Nähe von Katzweiler und das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Aber im Buch habe ich natürlich alles umbenannt, weil ich mir dichterische Freiheit erlaubt habe.
Und vielleicht können Sie auch einmal erzählen, in welcher Zeit sich das damals zugetragen hat und wie das Leben damals so aussah.
Genau, das war kurz nach dem Krieg, Anfang 50er Jahre. Da war natürlich Männer rar gesät und auf den Bauernhöfen fehlten die Knechte und die Arbeit war schwer. Da waren ja noch nicht die Maschinen, wie man sie heute hat. Also war das dringend gesucht, aber es gab ja keine Männer. Viele waren im Krieg geblieben und das wird auch im Buch so ausgedrückt. Ja, die Drückeberger, die sind noch da und die wollen ja sowieso nichts schaffen. Und die Moralvorstellungen waren natürlich auch ein bisschen anders als heute. Also ein Mädchen hatte rein zu bleiben. Und das Schlimme war, was auch bei ihm in seinen Fällen passiert war, wenn er hat ja auch Frauen vergewaltigt, dass dann man den Frauen die Schuld gegeben hat und nicht dem Mann.
Über wie viele Opfer reden wir?
Über sehr viele. Also er hat 130 nachgewiesene Sittlichkeitsverbrechen begangen. Und 4 Morde.
Und dieser Mensch hat jetzt bei ihrer Mutter in unmittelbarer Nähe gelebt.
Richtig, genau gegenüber. Man hat es gesehen von Hof zu Hof.
Und Sie sitzen jetzt heute bei uns und haben vor sich einen großen Ordner liegen mit vielen Seiten. Sie haben irgendwann davon erfahren und haben dann recherchiert. Wie lange sind Sie da schon dran?
Ich habe eigentlich relativ spät davon erfahren, weil über das hat man nicht drüber gesprochen, warum auch immer. Und irgendwann hieß es mal, ja, da hat doch bei uns auch so einer gelebt drüben auf dem Hof. Und dann habe ich gesagt, wie, was für einer? Ah ja, so ein Serienmörder. Und dann habe ich gesagt, wie hieß der denn? Oh, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich die Nachbarin gefragt, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe, die damals ein Kind war. Und die hat mir sofort den Namen gesagt. Die hat mir sofort gesagt, wie er aussah und wie er roch. Also er muss auf sie einen bestimmten Eindruck gemacht haben. Und dann haben wir im Internet geguckt und haben auch sein Foto gefunden. Und dann hat sie gesagt, ja, genau, der war das.
Vielleicht so ein bisschen zu Ihrer Recherche. Mögen Sie mal erzählen, ja, wie das dann weitergegangen ist? Also wo haben Sie recherchiert? Wo haben Sie die Unterlagen herbekommen? Weil ich sehe, das sind ja also ein paar hundert Seiten wahrscheinlich, die Sie da zusammengetragen haben.
Genau. Also das war, anfangs da guckt man natürlich, wo man immer guckt, auf Wikipedia. Und da waren sehr vage Angaben. Also da war noch nicht mal das Todesdatum genannt. Also ich mal wusste nicht, lebt er überhaupt noch. Dann fing ich an halt weiter und je weiter ich kam, umso mehr Hinweise bekam ich. Und dann hieß es, das Generallandesarchiv in Baden-Württemberg, das könnte mir weiterhelfen. Und das war auch so, da habe ich hingeschrieben und habe dann die Zeitungsartikel bekommen, also dieses Konvolut. Ich hätte gerne die Akten gehabt, aber die gab es nicht, aus dem einfachen Grund, weil die Opfer noch leben könnten. Aus Datenschutzgründen. Aber das hat mir gereicht. Da habe ich sehr viel. Und dann habe ich eben noch einen dreiteiligen Artikel aus der Fachzeitschrift Kriminalistik, den zwei Polizisten recherchiert hatten und haben da ganz genau aufgeschrieben, wie das war, wie man ihn entlarvt hat, wie man ihn verhört hat und so weiter.
Bevor wir zu den Einzelheiten da kommen, würde mich nochmal interessieren, wie ist denn der Sprung gekommen, dass Sie gesagt haben, jetzt schreibe ich ein Buch oder einen Roman?
Nun ja, ich bin Krimi-Autorin und als ich gehört habe, Serienmörder, da habe ich natürlich gedacht, oh, das ist doch ein Stoff für mich. Und dann wollte ich aber nicht unbedingt jetzt über diesen Serienmörder alleine schreiben, sondern mir war die Zeit wichtig, das Lokalkolorit war mir wichtig und ich habe im Grunde die Figur meiner Mutter als Vorbild genommen für die Hauptfigur jetzt, Linde, im Roman. Denn Linde ist eigentlich die Hauptfigur, nicht der Serientäter.
Okay. Wir kommen wieder zurück zum Serientäter und zum richtigen Fall, nicht zur Fiktion. Erzählen Sie mal was über den Menschen.
Ja, wenn man seine Biografie anguckt, kann man eigentlich ein bisschen nachvollziehen, warum der so geworden ist, wie er geworden ist. Seine Eltern waren nun mal nicht die besten Eltern. Er kam aus einem desolaten Elternhaus, der Vater gesoffen, mehrfach verurteilt, Körperverletzung. Die Mutter hat ihm nichts nachgestanden. Die hat dann auch, ist dem unsittlichen Gewerbe nachgegangen und hat wahrscheinlich auch Kinder bekommen, wo man nicht so genau wusste, wer der Vater war. Dann haben die eben diesen Jungen bekommen und der ist in völlig verwahrlosten Verhältnissen aufgewachsen. Dann hat ihn ein Schuhfabrikant aus der Oberlausitz in Pflege genommen. Und da hätte man gedacht, jetzt hat er eine Chance. Da war er 2 Jahre alt und dann kam die Mutter und hat ihn wieder zurückgeholt. Das hat 3 Monate gedauert und dann war er verlaust, verwahrlost und verdorben, kann man sagen. Dann ist er wieder zurück zu dem Schuhfabrikanten gekommen. Der hat alles versucht. Ich nehme mal an, dass die nett zu dem Jungen waren, aber es hat nichts genutzt. Er hat sich dann auch wohl falschen Freunden angeschlossen und hat versucht, sich durchs Leben zu lavieren, ohne groß zu arbeiten und ohne was zu lernen. Die Schule hat er auch nicht gerne besucht. Aber er hatte einen großen Vorteil. Er konnte sich größer darstellen, als er war. Er war wohl auch ein Charmeur manchmal. Insofern, er war eine schillernde Persönlichkeit, sagen wir es mal so. Das hat mir irgendwo imponiert. Ich fand es sehr fesselnd, über seinen Werdegang zu lesen.
Und wie ging es dann für ihn aber weiter, wenn Sie gesagt haben, er hat probiert, jetzt nicht wie alle anderen jeden Tag zur Arbeit zu gehen? Oder wie, zu dieser Zeit war ja dann noch der Krieg, der dann kam. Wurde er da eingezogen?
Sein Vater, also sein Pflegevater, hat dafür gesorgt, dass er zum Reichsarbeitsdienst kam. Dann hat er wohl auch, war bei der Schanzentruppe, die den Westwall ausgeschanzt haben.
Über welches Jahr reden wir jetzt so ungefähr?
Also noch nicht ganz 45, ne? Also noch während des Krieges. Danach kam er wohl auch in Kriegsgefangenschaft und dann hat er geheiratet auf die Schnelle und dann war das aber wohl nicht so richtig. Also es war so ein unruhiges, desolates Leben. Und er war fasziniert von Frankreich. Er wollte immer wieder nach Frankreich und hat dann auch in Deutschland gesagt, er wäre er möchte kein deutscher Bürger sein, er möchte französischer Bürger sein. Und da haben die gelacht und haben gedacht, naja, deswegen kam er dann auch in ein psychiatrisches Krankenhaus, aber man hat nicht festgestellt, dass der irgendwie merkwürdig drauf schon, aber dass er nicht krank war.
War er denn jemals in Frankreich?
Ja, kurz.
Es war also sehr unruhig, dann kam auch der Krieg und danach hat es ihn dann in die Westpfalz verschlagen. Oder wie war sein Weg dahin?
Kreuz und quer. Also er ist in Essen geboren und er ist war immer mit dem Fahrrad unterwegs und war wohl ein sehr schneller Fahrradfahrer und war vom Bodensee am Rhein entlang über die Pfalz. Er war in verschiedenen Städten und immer woanders und sehr ruhelos. Das ist ja auch so ein Kennzeichen von Serientätern, dass die sehr ruhelos sind und keine Wurzeln finden, keine Wurzeln schlagen können.
Und als er dann in die Westpfalz kam, Sie haben gesagt, Sie haben mit der Nachbarin Ihrer Mutter gesprochen und die konnte sich noch sehr genau erinnern. Was hat die erzählt? Wie hat sie ihn wahrgenommen?
Ja, so genau konnte sie mir das nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, er muss ja Eindruck auf sie gemacht haben. Sie hat erzählt, dass im Dorf gab es eine junge Lehrerin und mit der ist er immer spazieren gegangen und die hätte ihn sehr gelobt. Man könnte sich ganz toll mit ihm unterhalten und der hatte er auch nie was angetan und dem Kind ja auch nichts. Also da hat er sich, wie gesagt, sehr, sehr zurückgehalten. Er hat am Anfang wohl auch gut gearbeitet, dass er gelobt wurde. Aber wie das so war, so je länger die Zeit vergangen war, dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt wird mir die Arbeit zu schwer. Er will jetzt seine Papiere wieder haben und will weg. Und das war dann ganz normal. Und dann irgendwann stand dann die Polizei im Hof und hat alle Leute aufgeklärt. Sie haben einen Serienmörder beherbergt.
Wie lange war der dort?
Ein halbes Jahr höchstens. Weniger
und
wahrscheinlich.
Und das war 1900?
Das war dann Anfang der 50er. Es war wahrscheinlich 50, 51. Mhm. Es war, bevor er einen Mord begangen hat, aber nachdem er etliche Sittlichkeitsdelikte begangen hat, für die er uns auch ins Gefängnis kam. Also wir nehmen an, er hat da so einen Unterschlupf gesucht, wo ihn niemand finden konnte.
Das heißt, niemand im Dorf hat was geahnt, wer dieser Mann tatsächlich ist?
Nein. Er war ein ganz normaler Knecht, wie man sie damals zuhauf hatte, die mit im Haus gewohnt haben und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen.
Und dann ist er nach dem halben Jahr wieder weg?
Genau.
Und wie ging es dann weiter?
Dann hat er wohl überall, also auch in Ludwigshafen-Ockersheim, hat er auch ein Mädchen angefallen. Also in vielen Städten hat er sich immer so durchgemogelt und hat immer wieder Unterschlupf gesucht bei Bekannten, bei Frauen, die ihn auch mal verköstigt haben. Und irgendwann hat er dann den ersten Mord begangen. Das war aber nicht so lange danach. Also das war 1952. Da hat er den ersten Mord begangen und dann in relativ kurzer Zeit in Folge 3.
Der erste Mord war wo?
Der erste Mord war in Oberhausen.
Das war auch eine junge Frau?
Alles junge Frauen, ja. So zwischen 14 und 18. Also auch Mädchen.
Wissen Sie über die Tat was, wie das dort passiert ist?
Also das war ein 18-jähriges Mädchen, eine Hausangestellte, die auf dem Weg nach Hause war. Und das hat er so gemacht, wie er immer gemacht hat. Er hat versucht, sich ihr zu nähern und nett zu tun, aber die wollte nichts von ihm wissen. Und dann hat er sie gewürgt. Und das war eine Methode, mit der er alle Frauen und Mädchen gefügig gemacht hat. Das nannte er sogar seine Methode, Methode Prigan. Es war eine ganz besondere Methode, die hat er sich bei amerikanischen Catchern abgeguckt. Und zwar hat er da den Blutzufluss verringert, bis den schwarz geworden ist vor Augen, dann hat er wieder gelockert. Also ich habe das immer verglichen mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Also nachdem man ihn gefasst hat, hat er ein Geständnis abgelegt nach sehr vielen Befragungen, nicht sofort. Er hat so gemacht wie alle anderen auch, die man so kennt, erstmal geleugnet und erstmal die Schuld den anderen gegeben. Und dann hat er was gesagt, das lese ich jetzt vor. Tief erschüttert bekenne ich mich nach wie vor freiwillig zu der schrecklichen Tat in Oberhausen. Auch du, liebes, gutes Mädel, hast sterben müssen. Ich gestehe es vor Gott und den Menschen und bereue es aus tiefster Seele meines Herzens. Ich ändere mein Leben und sühne so gut ich kann deiner im Gebet gedenken, solange meine Augen noch offen sind. Verzeih mir, denn ich wollte dich nicht töten.
Das Geständnis hat er aber erst abgegeben, nachdem er dann noch 3 weitere umgebracht hat.
Ja.
Leider, weil sonst
genau
wäre er direkt irgendwie in den Knast gewandert. Aber das ist er nicht, sondern er konnte weiterziehen. Es ist nicht entdeckt worden.
Das ist dieses erste Mal nicht. Erst nach dem 3. Mal und der 4. Mord ist erst lange, nachdem er schon im Gefängnis gesessen, aufgeklärt worden. Da hat jemand anders für ihn im Gefängnis gesessen und dann war aber klar, dass er das auch.
Der Mord in Oberhausen war, wann war er genau?
Der war genau im September 1952.
Okay, und dann ist er wieder auf sein Fahrrad oder im Bus oder sonst irgendwas?
Nee, Fahrrad. Immer mit Fahrrad.
Immer mit seinem Fahrrad und ist weiter. Mhm. Wo ist er denn dann hin?
Dann ist er nach Düsseldorf, da ist der 2. Mord passiert und dann der 3. in Lusheim.
Können Sie zu Düsseldorf noch was erzählen?
Das war am 27. Oktober 1952, also gerade 4 Wochen später. Da hat er in Düsseldorf ebenfalls eine 18-jährige junge Frau angesprochen, die von einem Abendlehrgang nach Hause kam und hat es im Grunde genauso gemacht wie mit der anderen jungen Frau und hat sie dann erwürgt.
Und Sie haben, wie ich das sehe, hier in Ihren Unterlagen sogar ein Foto.
Ja.
Ist es ein Foto von der Leiche?
Ja.
Also es ist damals fotografiert worden und das ist in den Akten, die Sie bekommen haben.
Aber das ist ja aus der Kriminalistik, aus der Fachzeitschrift.
Und
das ist nicht für jedermann sichtbar.
Die haben damals darüber berichtet, in dieser Fachzeitschrift, um, sag ich mal, den Polizisten zu sagen, hier, so geht ein Serienmörder vor. Also es war ein Fallbeispiel im Prinzip.
Genau. Sie wollten also quasi das Innenleben, es war ja Profiling fast schon, das Innenleben eines Serienmörders analysieren. Und das, finde ich, ist ihnen ganz gut gelungen. Das ist, wie heute ein Profiler vorgeht, so ist das damals schon versucht worden zu erklären, was da alles vorgefallen war.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zum 3. Mord. Mhm. Wir machen das so zack, zack, zack. Das ist ja irgendwie ein bisschen absurd alles. Ne?
Aber es ist ja auch wirklich in engen Zeitabständen hintereinander weg passiert.
Kommen wir zum 3. Mord. Der ist passiert wo?
Der war in Alt-Lusheim und da ist eine junge Frau, die hat ihren Freund zum Bahnhof gebracht. Die waren tanzen gewesen und der wohnte in Schwetzingen und sie ist dann mit dem Fahrrad nach Hause, wollte nach Hause fahren. Und dann hat er sie angesprochen. Und er hat wohl immer nett getan erst. Manchmal hat er sogar gesagt, wollen wir uns nicht ein bisschen lieb haben? Und dann hat sie aber ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nichts von ihm wollte und wollte nach Hause, aber es war dunkel, sie war mit dem Fahrrad. Und dann hat er sein Fahrrad an den Rand gestellt und hat sie dann überfallen an einem Trafohäuschen. Und hat sie hinter das Trafohäuschen gezogen. Und da ist ihm ein Fehler passiert, da hat er nämlich ein Stück Brot vergessen. Und dieses Stück Brot wurde ihm zum Verhängnis.
Das heißt, mit diesem Mord ist zum ersten Mal quasi das Licht auf seine Taten geschienen. Das heißt, die Polizei konnte ihm damit auf die Schliche kommen.
Ganz genau.
Wie ist das abgelaufen? Man hat die Leiche gefunden und dann?
Man hat die Leiche und man hat damals schon Fingernägel untersucht. DNA hatte man ja noch nicht, aber ob da irgendwas ist, was ausschlaggebend war. Aber man hat eben dieses markante Brot gefunden, das von einem Bäckermeister identifiziert wurde aufgrund der Schlupflöcher, die Bäcker in ihre Brote machen. Und also es hat lange gedauert, natürlich nicht sofort. Und dann hat man Fasern gefunden, rote Fasern. Und insofern hatte man nun 2 Indizien und hat nach einem Mann gesucht auf dem Fahrrad. Und es kamen immer mehr Hinweise. Man hatte dann irgendwann auch die richtige Beschreibung. Und dann ging er der Polizei ins Netz. Und dann hat er natürlich sofort geleugnet. Er war das nicht.
Wo ist er gefasst worden?
In Lusheim.
Auch direkt
oder Mannheim. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es direkt, aber in der Nähe.
Und wie ging es dann weiter? Er wurde mehrfach verhört, hatten Sie gesagt. Dann kam dieses Geständnis, was wir jetzt schon gehört haben. Mhm. Kam es dann schon zum Prozess oder?
Nein, das hat ein ganzes Jahr gedauert, bis der Prozess begonnen hat, weil diese Verhöre, die zogen sich über längere Zeit. Er hat dann immer wieder widerrufen, dann hat er wieder gestanden und es war so ein Hin und Her und man hatte so den Eindruck, er will sich gerne wichtig machen. Also es hat ihm gefallen, dass man ihn dauernd befragte und also wie gesagt, dann hat er widerrufen wieder und dann irgendwann hat er aber gesagt, okay, also ich gebe es zu. Und dann hat er sämtliche oder was heißt sämtliche, wahrscheinlich nicht alle, es wird immer wieder gesagt, sie konnten nur einen ganz kleinen Teil aufarbeiten von dem, was er tatsächlich getan hat. Und das hat er dann eins nach dem anderen hat er dann gestanden, immer wieder zum Verhör gebracht worden und das war schon heftig dann.
Die Zeitungen haben damals ja viel auch darüber berichtet, alleine ja über die Morde. Wie hatten das damals die Bevölkerung aufgenommen, dass da jemand so, naja, grausam auch vorgeht und so junge Mädchen Opfer von so schrecklichen Taten wurden?
Das ist natürlich streng verurteilt worden. Man hat sogar wieder nach der Todesstrafe gerufen, die ja kurz vorher abgeschafft worden war in Deutschland, Westdeutschland, im Osten ja noch nicht. Und die Zeitungen haben geschrieben, also so was Schreckliches hätten sie überhaupt noch nie gehört, was ich ein bisschen merkwürdig finde, nach dem, was man im Krieg alles so gemacht hat und entdeckt hat. Aber als Einzelfall war es wohl schon außergewöhnlich und umso mehr wundert mich das, dass im Grunde niemand den Namen Prigan kennt. Beim Prozess war sogar die australische Zeitung dabei und hat darüber berichtet.
Das spricht wohl für die Einzigartigkeit der Person und des Falls. Und wie ging es dann aber zum Prozess schließlich?
Der ist in Mannheim, ist er dann zum Prozess vorgeführt worden und dann innerhalb von 3 Tagen ist er verurteilt worden. Also es ging damals sehr schnell.
Und es ist ganz interessant, wenn ich das mal so mit einfließen lassen darf, wenn man zu solchen Fällen heute recherchiert, hat man es viel besser als heutzutage. Weil früher, und das sehen wir bei uns in unseren alten Ausgaben auch, wurden Klarnamen genannt, es wurden sogar Straßen genannt. Also ich kann mich zum Beispiel selbst daran erinnern, ich habe hier recherchiert zur Roten Armee-Fraktion in der Pfalz und also da wurden irgendwelche Wohnungen genannt mit Adresse und so weiter. Das wäre heute undenkbar. Also es wird heute überhaupt nicht mehr stattfinden und wäre auch, sag ich mal, nicht erlaubt in dem Sinne, wäre rechtlich gesehen auch extrem problematisch. Früher war das alles kein Problem und es gibt beim SWR, muss man den Kollegen mal, kann man ja durchaus mal sagen, dieses Archivradio. Und wenn man dort alte Prozesse hört, und da gibt es zum Beispiel auch einen alten Prozess aus der Westpfalz, den ich mir da mal angehört habe, wenn man die Moderatoren oder auch die Radiomoderatoren, wie die dort reden und wie die über Täter und Opfer reden, auch wenn die noch gar nicht verurteilt sind, das wäre heute völlig undenkbar. Da ist ein Moderator, der dann irgendwie vom Schinderhannes in diesem einen Prozess redet, hat mit dem jetzt nichts zu tun. Aber also ich habe das erste Mal gehört und habe gedacht, das ist ja der Wahnsinn irgendwie, wie das früher vor Gericht auch irgendwie zugegangen ist. Das kann man sich heute wirklich nicht mehr vorstellen. Und so lange ist das noch gar nicht her. Also das haben, sag ich mal, jetzt irgendwo meine Eltern noch erlebt, dass es so war, wenn man sich überlegt, wie sich eine Gesellschaft in so einer Zeit verändert, auch in der Sprache und Gerichtsberichterstattung, das ist schon super interessant. Also das ist ein eigenes Thema, mit dem man sich schon auseinandersetzen kann. Aber ich glaube, Ihnen ist es zugute gekommen, dass es so war, weil also man hat damals als Leser mehr erfahren über die Menschen, über Opfer und Täter, wie es heute der Fall ist.
Ja, wahrscheinlich. Ich möchte vielleicht noch was da hinzufügen. Als Autorin wird man ja immer gefragt, woran arbeiten Sie denn gerade? Und dann hat mich eine kleine Zeitung aus Andernach, die hat mich dann befragt, interviewt und das stand im Internet. Und daraufhin hat sich die Tochter eines seiner Opfer bei mir gemeldet, eines seiner überlebenden Opfer aus Duisburg. Und mit ihr habe ich in sehr intensiven Mailwechsel, also wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber wir haben Mails geschrieben und da hat sie gesagt, also dieses Erlebnis, also ihre Mutter war damals 16 Jahre alt, also passte genau in dieses Schema rein, war Sprechstundenhilfe und kam von einem Fest, wollte nach Hause und ist dann überfallen worden und konnte den Täter auch danach, er muss wohl gestört worden sein, und dann konnte sie den Täter danach genau beschreiben und aufgrund dessen hat man feststellen können, dass er das war. Und sie musste als junge Frau von Duisburg nach Mannheim fahren zum Prozess, unbegleitet, weil die Mutter wollte mit ihr nicht darüber sprechen. Und ich habe darüber auch einen Artikel geschrieben, der ist in Thrill erschienen. Das ist die Fachzeitschrift des Syndikats, kann man aber im Internet genau nachlesen. Und es heißt Ein schmutziges Familiengeheimnis. Und da habe ich genau beschrieben, wie das mit der Mutter war. Also die Tochter hat sich mit mir, mit der Mutter habe ich natürlich nie gesprochen, die lebt aber noch, ist über 90, aber die Tochter meint, sie möchte ihr das nicht mehr zumuten, weil es verging kein Tag, an dem nicht das Thema war. Es war ein Trauma ohne Ende.
Warum hat er, wenn er so viele Taten begangen hat, nicht mehr ermordet? Waren die Morde nochmal Ausnahmezustand? Wenn er über 100 Taten, dann wundert mich eigentlich, dass es in Anführungsstrichen nur 4 Tote sind und nicht mehr.
Ja, ich kann in seinen Kopf nicht reingucken. Ich kann es mir nur so erklären. Er hat ja immer gesagt, er hätte nicht ermordet. Er wäre kein Mörder. Hat er ganz stur behauptet. Die Frauen oder Mädchen hätten immer noch gelebt, wenn er gegangen ist. Er hat gewürgt. Und er hat auch gewusst, was dieses Würgen bewirkt. Aber er konnte vielleicht vor sich selbst rechtfertigen, ich habe sie ja nicht umgebracht. Und wenn die dann gestorben sind, kann ich nichts dafür. Es ist meine Meinung, jetzt ein bisschen vielleicht küchenpsychologisch erklärt, aber wir können nicht in seinen Kopf gucken. Wir können in keinen Kopf gucken. Und es ist nur spannend, dann sich damit zu beschäftigen.
Was haben denn die Profiler über ihn gesagt? Also die in Anführungsstrichen Profiler in dem Text, den Sie da ja haben, soll ich mal, sich Gedanken gemacht haben über den Menschen.
Ja, die haben halt das so auch erklärt, dass das tatsächlich von der Familie käme. Man hat das auf die Gene zurückgeführt, weil er eben in einer desolaten Familie aufgewachsen ist und dann fiel auch unter anderem Nazi-Vokabular, was mich dann doch auch etwas aufgeschreckt hat. Entartet fiel das Wort und eben solche Bezeichnungen, die man jetzt noch gerade von den Nazis her kennt. Insofern würde ich da so ein bisschen vorsichtig sein mit der Beurteilung.
Wenn wir dann nochmal zum Prozess zurückkommen. Eine Zeugin, von der haben wir jetzt schon gehört. Wie ging es denn damals vonstatten, dieser Prozess?
Er hatte wohl so eine ganz pathetische, theatralische Sprache und hat immer Fremdwörter benutzt, die aber nicht so ganz stimmten und hat sich so den Anschein gegeben, er ist also gebildet und überhaupt gegen die gebildete Gesellschaft hatte er jetzt was ganz Schlimmes, weil die eigentlich schuld waren, dass er so geworden ist, wie er wäre. Also so ganz abstrus hatte der so ein Weltbild. Und er wurde also immer vorgeführt dann in Handschellen und Arbeitskleidung. Es gibt Fotos, da guckt er so ein bisschen, wo man denkt, schuldbewusst. Aber das ist halt Interpretationssache. Und ein so ein markanter Ausspruch war, weil der Prozess war im November, Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und dann hat er immer gesagt, und noch ehe die Heiligabendglocken läuten, wird Prigan bewiesen haben, dass er kein Mörder ist. Also so, das war so seine pathetische Sprechweise.
Wenn Prigan immer behauptet hat, er war es nicht, oder die Mädchen und Frauen haben noch gelebt oder geatmet, als er den Tatort verlassen hat, wie hat dann das Gericht argumentiert und ihn ja doch für schuldig gesprochen? Also was lag an Beweisen vor, dass man sagen konnte, doch, er war es?
Ja, das ist ja gerichtsmedizinisch beurteilt worden. Die Leichen sind ja obduziert worden. Und da ist auch genau beschrieben, wie dieser Griff, dieser Würgegriff funktioniert, weil es überall an diesen 3 Fällen identisch war. Hat man ihn einfach so lange ihm das vorgehalten, bis er gesagt hat, okay, ich habe diese Frauen getroffen, ich habe denen vielleicht auch was angetan, aber ich habe sie nicht ermordet. Und wer soll es denn sonst gewesen sein?
Zu wie vielen Jahren Haft ist er verurteilt worden?
Lebenslänglich, 3-mal lebenslänglich. Er ist auch im Krankenhaus dann, in Haft gestorben, im Krankenhaus dann weil er krank wurde.
In Mannheim?
Kam nicht nach Mannheim, er kam nach Karlsruhe oder Bruchsal war er, glaube ich, zum Schluss. Und das war auch sowas, weil man dieses Todesdatum nirgends findet. Da hat die Tochter eben dieses einen Opfers hat gesagt, jetzt wissen wir wenigstens, dass er tot ist. Das wussten wir ja gar nicht. Es hätte ja sein können, dass er noch lebt.
Über das Urteil haben wir schon gesprochen. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, weil wir damals als Rheinpfalz auch das Urteil berichtet hatten. Und da war auch die Rede davon, dass ihm die bürgerlichen Ehrenrechte abgesprochen worden sind. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat, was man darunter verstehen kann? Wissen Sie das?
Ich nehme an, dass das immer, wenn jemand lebenslänglich bekommen hat, dass er dann eben kein rechtmäßiger Bürger war und nicht mehr wählen durfte und solche Dinge.
Genau so ist es, ja.
Und er kam ins Zuchthaus, hatten Sie gesagt. Was gibt es da für einen Unterschied zum Gefängnis?
Gibt es keinen.
Gibt es keinen, nein. Einfach nur ein anderer Begriff dann, ja. Und aber damals sah es sehr wahrscheinlich noch anders aus, als es heute der Fall
also
ist.
Also Vokabular war ja in manchen Fällen noch.
Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater damals auch öfter mal vom Zuchthaus gesprochen hat, wenn solche Themen waren. Also das war damals noch ein ganz gängiger Begriff.
Genau, man hat ja auch Notzuchtverbrecher gesagt, das sagt man ja heute auch nicht mehr.
Ja, aber Zuchthaus war völlig gängig, das sagt heute kein Mensch mehr. Das sind so Wörter, die verschwinden.
Ja, da sind die gezüchtigt worden. Ja.
Wir sind vorhin einmal kurz darauf eingegangen, dass er die Schuld immer anderen gegeben hat, wieso er so geworden ist, wie er geworden ist. Aber hat er jemals so richtig beantwortet, warum er diese ganzen schrecklichen Taten begangen hat?
Nein.
Das kam nicht raus, auch im Prozess nicht.
Er hat natürlich auch seinen Eltern die Schuld gegeben, was ja nicht so gerade von der Hand zu weisen ist. Also, dass seine Eltern niemals Eltern waren und die Gesellschaft war schuld. Also die Gesellschaft war der ganz große Schuldige, die einen wie ihm keine Chance gegeben hat, so was zu werden in dieser Gesellschaft. Und vor allen Dingen die Frauen hätten ihn immer abgewiesen und da hätte er sich einfach mit Gewalt genommen, was die ihm verwehrt hätten. Das war so seine Argumentation.
Ja, man macht sich's halt einfach.
Ja,
ne?
Natürlich.
Manchmal ist das leichter, als sich die eigene Schuld einzugestehen. Die Zeitungen haben das damals ja auch dementsprechend betitelt, ihn und seine Persönlichkeit. Also sie haben es teilweise rausgesucht gehabt, das ist kein Tier, das ist der Teufel, herzlose Bestie, ein Teufel in Menschengestalt, von dem selbst Zuchthäusler abrückten, heißt es an mancher Stelle, oder ein Ungeheuer von grauenhafter Animalität. Wir hatten es vorhin schon davon, dass wir anders berichten heutzutage. Sowas würde heutzutage nirgendwo mehr stehen, auch nicht als Meinung. Damals war das gang und gäbe, aber es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass man den Täter auch sehr in den Vordergrund gerückt hat, oder? Ich glaube, es ist auch geblieben von diesem ganzen Prozess, dass man ihn als Würger Prigan tituliert hat. Das rückt dann doch die Opfer manchmal ein bisschen in den Hintergrund, oder?
Ja, das ist ja allgemein, was man so dieser Berichterstattung angelastet hat, was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist. Also um die Opfer, da hat man sich wahrscheinlich nicht so viel Mühe gemacht. Deswegen hat mich das gewundert, dass in diesem Kriminalistikartikel, dass da sehr stark auf die Opfer eingegangen ist. Und zwar genauso stark wie auf den Täter selber. Und ja. Er war halt ein Täter und wollte keiner sein.
Jetzt haben Sie gerade ja ausführlich ausgeführt, wie er sich so vor Gericht gegeben haben. Ich habe auch in einem Ihrer Artikel gelesen, dass Sie ihn als menschliches Chamäleon bezeichnen.
Ja, weil er konnte ja sehr charmant sein. Er konnte so tun, als ob er der liebste Mensch wäre, er konnte arbeiten. Das, wie gesagt, er ist auf dem Hof ja nicht aufgefallen, negativ. Aber warum er meiner Nachbarin so im Gedächtnis geblieben ist, das konnte sie mir auch nicht sagen, weil da waren ja noch mehr Arbeiter und die anderen sind ja alle nicht im Gedächtnis geblieben, das wusste ja damals keiner. Und die war damals 7 Jahre alt, ne? Also insofern muss er irgendwas ausgestrahlt haben, was markant war.
Ist er in Ihrem Buch auch so charmant?
Ja. Deswegen verliebt sich ja Linde in ihn.
Also das ist ein ganz schöner Schinken hier, ne? Irgendwie, ich weiß nicht,
ist auch mein dickstes, mein umfangreichstes Werk.
80 Kapitel, glaube ich, ungefähr.
370 Seiten.
370 Seiten. Wie lange haben Sie dran geschrieben?
Ja, 7 Jahre.
7 Jahre?
Inklusive Recherche.
Und inklusive Recherche, das heißt, Sie haben es erst abgeschlossen, nachdem Sie auch den Fall Priban für sich abgeschlossen haben?
Ja. Weil ich ja vieles übernommen habe. Von seinen Methoden, auch dass er ständig Hartgummikugeln in seiner Hosentasche hatte, da hat er seine Finger dran trainiert. Und dann habe ich meine Nachbarin gefragt, sag mal, deine Mutter hat doch die Wäsche gewaschen von ihm. Gab's denn da mal, hatte der mal so Kugeln in der Tasche? Sagt sie, ja, genau. Das waren solche schwarzen Hartgummikugeln.
Aber wenn man so ein Buch schreibt, also so einen Roman schreibt und gleichzeitig die Wirklichkeit recherchiert, kommt man nicht irgendwann durcheinander? Also vermischen Sie dann nicht manchmal einmal Ihren Ordner, den Sie da haben, mit den Tatsachen und dann hier einmal den Roman, wo es nicht, also Sie wissen immer noch, was wirklich wahr ist und was nicht?
Also deswegen habe ich ja 7 Jahre gebraucht, weil das schwierig war, das auseinanderzuhalten. Aber ich habe das Buch so oft überarbeitet, ich habe es so oft wieder durchgelesen und wieder Fehler gefunden. Oh ja, das stimmt wieder nicht. Und das Buch muss ja schlüssig sein. Da muss ich ja genau erklären, warum er jetzt was tut. Das in der Wirklichkeit, die muss ja nicht schlüssig sein. Ne? Das braucht man, können wir nicht nachvollziehen. Aber aus diesem Grund hat es so lange gedauert, weil ich einfach auch den Anspruch an mich hatte, dass es perfekt, einigermaßen perfekt sein sollte.
Und jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Buch, das Cover. Das Fahrrad ist mit Absicht so gewählt.
Ja, also ich hatte Mitspracherecht beim Cover und habe gesagt, ich stelle mir vor, ein verlassenes Bauernhaus oder ein Hof ohne Menschen. Und aber das Fahrrad soll man sehen. Und dann haben die mir dieses Bild gezeigt, sage ich, perfekt. Das passt wunderbar.
In der Rheinpfalz ist auch einmal ein Artikel erschienen mit der Überschrift Der Mädchenmörder auf dem Fahrrad.
Ja.
Also das Cover passt wirklich super und ist auch in Schwarz-Weiß. Der Titel Hast du Angst vor mir passt schon irgendwie.
Ich habe erst gedacht, ob das so in Ordnung ist und habe meinen Verleger gefragt. Hat er, doch, den nehmen wir. Der ist gut. Und es ist wirklich ein Eyecatcher. Also das merke ich jedes Mal, wenn ich das Buch irgendwo ausstelle und da kommen die Leute und gucken.
Haben Sie schon Lesungen gemacht mit dem Buch? Erzählen Sie dann, also das würde mich mal interessieren, erzählen Sie dann erst vom wirklichen Fall, lesen dann aus dem Buch vor oder wie rum machen Sie es? Oder wissen die Leute, dass es ein, also dass da sich Fiktion und Wirklichkeit vielleicht manchmal begegnen?
Ja, das erzähle ich immer gleich und ich trete ja zusammen mit dem Gitarristen und Sänger Manfred Pohlmann auf und da haben wir ein eigenes Programm erarbeitet. Und dann erzähle ich eben von Anfang an, dass das auf Tatsachen beruht, aber dass Fiktion und Realität ineinander fließen. Und das habe ich mir halt erlaubt. Und ich denke, das darf man als Autorin sich das erlauben. Es sind ja auch echte Fotos drin. Ne? Wenn Sie das Buch aufschlagen, ist ja der Hof, wo er war. Das hat mir also die Nachbarin gegeben. Das ist echt. Und das Bild drunter zeigt tatsächlich meine Mutter.
Das Buch ist fertig, ist auf dem Markt. Haben Sie schon ein neues Projekt?
Also jeder, der das Buch gelesen hat, hat gesagt, da sind so viele offene Fragen. Wie geht's denn weiter? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich muss eine Fortsetzung schreiben. Es geht nicht anders und das wird wohl sein.
Aber dann brauchen Sie einen neuen Mörder.
Nein, nein. Es wird nicht um einen Mörder gehen.
Aber dann sind wir gespannt, wann wir wieder von Ihnen hören und wie die Geschichte weitergeht. Alle, die jetzt neugierig geworden sind, müssen natürlich schauen, dass sie die Geschichte zu lesen bekommen. Bei uns gibt es nur den Fall. Und dann würde ich sagen, habe ich die Ehre, den Schluss zu machen. Und ich würde gerne mit einem Zitat aus der Rheinpfalz vom 19.12.1953 schließen, das damals, als Meinung auch gekennzeichnet war, aber, glaube ich, einen ganz schönen Schluss unter die Geschichte zieht. Und zwar: Mit dem Urteilsspruch werden sich die Akten eines Verbrechers schließen, der als Frauenwürger Prigan in die Kriminalgeschichte eingehen wird. Worunter jedoch kein Schlussstrich gezogen werden kann, das ist das Leid all jeder Menschen, die Prigans grauenhafter Animalität zum Opfer fielen. Dann vielen Dank, Frau Kaiser, dass Sie da waren und dass Sie sich die Mühe gemacht haben, uns nochmal Einblick auch in die Akten gegeben haben. Und vielleicht sehen wir uns ja an dieser Stelle irgendwann nochmal.
Das würde mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich.